Wenn man auf Ihre Homepage geht, dann erscheint ein Foto, auf dem halten Sie einen Koalabären im Arm. Und drunter steht Dieter Borchmeier links. Das zeugt von Humor, aber man fragt sich natürlich auch sofort, verbindet sie vielleicht auch etwas mit diesem Tier? Und wenn man sich mal informiert, wofür der Koalabär steht, was er für Eigenschaften hat, dann liest man, er ist ein Einzelgänger, verfügt aber über ein Kommunikationssystem, das für sozialen Zusammenhalt sorgt.
Aha, das habe ich nicht gewusst, aber das wäre eine schöne Definition meiner selbst. Deshalb ist es wohl wirklich gut, dass auf dem Bild darauf hingewiesen wäre, dass ich der Borchmeier bin und nicht der Herr neben mir. Denn als ein Einzelgänger mit sehr guten sozialen Antennen habe ich mich eigentlich auch immer gefühlt. Eine Kollegin hat mich einmal eingeführt zu einem Vortrag, auch auf die Homepage verwiesen und dann gesagt, seitdem sie die Homepage gesehen habe, wisse sie, woher der Koala-Bär seine Frisur hat.
Die Hörer und Hörerinnen sehen Sie ja jetzt nicht, aber Sie haben weißes Haar, eine Mähne. Ja, also es gibt gewisse Ähnlichkeiten. Aber ich glaube, das sind noch gar nicht die einzigen Ähnlichkeiten. Der Koalabär verbringt fast sein ganzes Leben in Baumkronen, also immer oben. Den Eindruck habe ich bei Ihnen auch, gerade wenn ich sehe, mit wem Sie alle befreundet sind. Also ganz berühmten Leuten. Sie waren enger Freund von Dietrich Fischer-Dieskau beispielsweise. Sie kennen Christian Thielemann gut, den Bariton Christian Geha. Und ich könnte das noch erweitern.
Ja, das hat sich so ergeben. Vielleicht auch deshalb, weil ich immer schon eine besondere Neigung zur Vollkommenheit hatte und Mittelmaß nie leiden mochte, nicht? Und dadurch hat sich das wohl so ergeben, dass es dann eben die Wipfel der Bäume sind, mit denen ich am liebsten kommuniziere, obwohl ich ja überhaupt nicht hochmütig bin. Also das ist, glaube ich, nicht meine Art. Und es ist auch so, dass ich mich am liebsten auch immer mit den Wipfeln und Gipfeln des geistigen Lebens am liebsten beschäftigt habe. Obwohl Grillparzer, den ich sehr liebe, den österreichischen Dramatiker, hat mal gesagt, man muss auch die Obskuren durchfühlen, um für die großen Geister den richtigen Sinn zu haben. Also das mit dem Obskuren habe ich es nie so gehabt. Ich habe mich halt am liebsten mit Goethe, Schiller, Mozart, Thomas Mann, so mit den großen Geistern, den Wipfelgeistern am liebsten beschäftigt.
Sie sind Literaturwissenschaftler, Germanist. Sie haben in München an der Ludwig-Maximilians-Universität studiert und Theaterwissenschaften gelehrt, sind dann nach Heidelberg gegangen und bis heute sind Sie an der Universität tätig als Germanist, als Literaturwissenschaftler. Aber was doch sehr ungewöhnlich ist, genauso gut wie mit Goethe, Schiller und Thomas Mann kennen Sie sich mit Richard Wagner und Mozart aus. Sie haben zwei Leidenschaften. Warum sind Sie eigentlich nicht Musikwissenschaftler geworden?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin einfach nicht musikalisch genug. Ich habe ja auch Geige gespielt, zum Leidwesen unseres Hundes, der dann immer ein klägliches Gejaule anfing, sobald ich zur Geige griff. Der war offenbar musikalischer als ich. Ich glaube, ich hätte nicht die Kompetenz gehabt, wirklich Musikwissenschaft zu studieren oder Musiker zu werden. Aber meine Bücher über Mozart oder vor allem Richard Wagner suchen ja diese Komponisten immer an der Grenzlinie zwischen dem Musikalischen und dem Außermusikalischen auf. Und bei Wagner versteht sich das eigentlich von selbst, aber auch bei Mozart, glaube ich, erkennt man vieles nur dann, wenn man nicht nur sich auf das musikalische Material stützt, sondern auch seine ganze geistige Umwelt und auch das literarische Umfeld adäquat berücksichtigt. Und in meinem Mozart-Buch habe ich eben das versucht, obwohl ich natürlich auch auf musikalische Details eingegangen bin. Aber ganz darauf, mich zu konzentrieren, korrekte Satzanalysen zu machen, dazu reicht's bei mir nicht.
Ja, Sie haben viele Bücher geschrieben, aber Sie haben auch die Gabe, ein breites Publikum für Literatur und Musik zu begeistern. Sie lieben den Auftritt, richtig?
Ja, das muss ich wirklich sagen. Ich bin ja nun schon längst eigentlich im Ruhestand, aber es ist mir sehr, sehr wichtig, im lebendigen Kontakt zu bleiben zum Publikum. Ich halte sehr gerne Vorträge und Sie sagen, Sie lieben den Auftritt. Also ich liebe nicht den repräsentativen Auftritt, obwohl ich das als Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste ein Jahrzehnt ja auch musste. Aber ich liebe den sachgesteuerten Auftritt und ich liebe es eben, Literatur und Kultur lebendig zu vermitteln und die Menschen dafür zu begeistern. Denn ohne diese Begeisterung kann man sich nicht mit Kultur und Literatur beschäftigen. Das bringt nichts und gerade Studenten muss man eben durch Begeisterung animieren, sich mit Literatur zu beschäftigen. Denn wenn diese Begeisterung fehlt, ja, durch bloße Information erreicht man Studenten nicht.
Wie ist das mit den Studenten heute, die in einer ganz anderen Universität studieren als früher? Schafft man es da noch, den Funken zu erzeugen, der dann wirklich zu Begeisterung führt?
Ja, es ist sehr schwer. Ich habe ja in Heidelberg seit meiner Emeritierung eine Reihe, die ich betreue, in der ich selbst auftrete, in der ich Gäste einlade und mit denen hinterher diskutiere, Heidelberger Vorträge zur Kulturtheorie. Das ist also eine interdisziplinäre Reihe, die sich nicht nur mit Literatur beschäftigt. Und da werden so Grundinformationen über unsere Kultur vermittelt, wo man denken sollte, die Studenten strömen dahin, nicht? Wir hatten zum Beispiel eine Shakespeare-Reihe, hochoriginell. Also ich glaube, wer diese Vorlesung gehört hat, der wusste über Shakespeare auf eine ganz lebendige Weise Bescheid, mehr als vielleicht in irgendeiner Fachveranstaltung. Aber die Studenten kommen nur zu einer kleinen Minderheit. Man kann machen, was man will. Die Studenten bleiben weithin aus. Die Vorlesung, die sehr gut besucht, meist sogar überfüllt ist, wird getragen vom Bildungsbürgertum aus Heidelberg, aus Mannheim, sogar aus Stuttgart. Und ich freue mich immer wieder, dass gerade ältere Menschen so sich anstecken lassen und so begeisterungsfähig sind, wenn doch die Studenten auch ein bisschen von dieser Begeisterungsfähigkeit hätten. Ich finde das sehr traurig. Ich will jetzt nicht so der Laudator temporis acti, also der Lobredner der Vergangenheit sein, der sagt, früher war alles besser. Eines war früher besser, das glaube ich wirklich sagen zu können, die Universität. Nicht, was das rein sachliche Ergebnis der Forschung betrifft, sondern einfach von der Gesamtatmosphäre der Universität her. Ich glaube, dass dieser Bologna-Prozess der deutschen Universität ungeheuer geschadet hat, mehr als in anderen Ländern, weil die deutsche Universität halt eine ganz besondere Tradition hat, die einfach nicht kompatibel ist mit dem Bologna-Prozess. Und dass die Studenten ausbleiben, ja, das liegt eben daran, dass man sie so in einen Ausbildungsmechanismus hineingedrängt hat, dass sie für etwas anderes keine Zeit und keine Initiative oder einfach keine Lust haben. Und ja, die Beschäftigung mit Kultur, mit dem Schönen, die ist natürlich ganz vom Lustprinzip gesteuert, nicht? Und das muss immer über das Realitätsprinzip siegen. Das war eigentlich auch immer meine Lebenstendenz. Das Lustprinzip war mir immer wichtiger als das Realitätsprinzip. Auch wenn ich schreibe, das ist für mich keine Qual. Ich schreibe aus Leidenschaft, weil ich nichts lieber tue, als am Schreibtisch zu sitzen oder eben zu reden und meine Einsichten zu vermitteln in der lebendigen Rede.
Ja, Sie sind ja eigentlich ein sehr konzilianter, sonniger Mensch, aber wenn es um die Universität geht, dann können Sie schon auch polemisch werden. Also ja. Sie haben auch geschrieben, dieses Erbe der deutschen Universität wirft man auf den Müll. Sie haben einmal einen Nachruf auf die deutsche Universität geschrieben. Aha. Unsere Universität ist tot, Friede ihrer Asche.
Ich habe sogar mit meinem Kollegen Helmut Kiesel in Heidelberg mal eine richtige Todesanzeige aufgegeben in der Rhein-Neckar-Zeitung. Eine Todesanzeige auf die deutsche Universität.
Herr Borchmeier, Sie sind, wenn wir mal in Ihre Biografie schauen, ein Kriegskind. Sie sind 1941 geboren, in Essen geboren. Ihre Mutter ist im Bombenhagel dorthin gefahren. Aber eigentlich sind Sie in Recklinghausen aufgewachsen.
Ja, ich bin in Recklinghausen
aufgewachsen. In einem Elternhaus, das sowohl politisch als auch sehr katholisch war. Mhm. Wenn wir vielleicht uns das Politische mal ein bisschen näher anschauen. Ihr Vater, Josef Borchmeier, war Jurist, er war Politiker. Und er war schon seit 1919 Mitglied der Deutschnationalen Volkspartei. Mhm. Und er war ein Jahr lang von November 32 bis November 33 Reichstagsabgeordneter. Ja.
Bis zur Auflösung
des Reichstags. Zur Auflösung. Mhm. Warum ist Ihr Vater in einer so unappetitlichen Partei gewesen, die antisemitisch war, völkisch war, die Weimarer Republik abschaffen wollte?
Ja, ich glaube, dass die Deutschnationale Volkspartei man doch etwas differenzierter sehen muss, als das heute vielfach geschieht. Ich meine, da gab es viele Strömungen in der Deutschnationalen Volkspartei, die man nicht nur als antisemitisch und völkisch ansehen kann. Da gab es schon andere Persönlichkeiten. Allerdings muss ich sagen, dass mein Vater gerade eher zu dem rechten und reaktionären Teil der Partei gehörte. Er war halt ein Volksmann von Hugenberg und er war nach dem Krieg der Prozessanwalt von Hugenberg bei den Nürnberger Prozessen und hat für Hugenberg ein sehr günstiges Urteil erwirkt. Ja, das ist also etwas Merkwürdiges, denn eigentlich war mein Vater ein ungeheuer liberaler und konzilianter Mensch. Bloß diese merkwürdige, konservative politische Haltung, die habe ich nie verstanden. Allerdings war mein Vater andererseits eben auch ein glühender Gegner des Nationalsozialismus, nicht? Und hat schon sehr früh am Nationalsozialismus Kritik geübt. Das ermöglichte ihm auch sofort als Anwalt eben tätig zu sein. Er hatte sofort wieder die Zulassung als Gegner des Nationalsozialismus. Und er hat auch, das steht auch sogar in dem Reichstagshandbuch des alten Reichstags, das man einsehen kann, er hat vielen Juden zur Ausreise verholfen durch Pässe und so weiter und hat auch Juden vertreten, solange das möglich war, vor Gericht. Das war die eine Seite meines Vaters. Auf der anderen Seite eben diese sehr konservative Einstellung, monarchistische Einstellung, ganz am wilhelminischen Staat im Grunde orientiert. Und in jedem Zimmer unseres Hauses hing ein Bismarck-Bild. Aber andererseits war mein Vater wieder sehr katholisch. Und ich bin also wirklich in einem gläubigen katholischen Haus aufgewachsen. Das passt eigentlich wiederum auch nicht so recht zum Deutschnationalen. Also mein Vater war schon ein Mensch mit seinen Widersprüchen. Aber merkwürdigerweise habe ich nie, von Kindheit an, nie irgendeinen Sensus für diese politisch-konservative Seite gehabt, nur eben doch sehr für die katholische. Und ich habe ja schließlich auch, wie Sie, liebe Frau Nusser, katholische Theologie studiert und war lange Religionslehrer.
Sie wollten ja sogar eine Weile Priester werden.
Ja, ja, das wollte ich auch lange, aber dazu muss man halt doch berufen sein. Und ich habe mich dann doch entschlossen, den leichteren Weg zu wählen und eben Laientheologe zu werden und habe also ein Schmalspur-Theologiestudium als Laientheologe neben der Germanistik abgeschlossen.
Sie haben in München studiert, dort promoviert und Sie waren ja ein paar Jahre Lehrer in München. Wie war das denn?
Ja, ich war Lehrer, auch nicht ungern. Ich war in einer sehr, sehr schwierigen Schule, nämlich an einer Gesamtschule, die mit einem Gymnasium verbunden war. Und an der Gesamtschule am Hasenbergel in einer Gegend, die also wirklich sozial schwachen besucht wurde. Und ich habe also wirklich mit allen Begabungsstufen da zu tun gehabt und musste mich da verständlich machen, nicht? Und das hat mir später ungeheuer geholfen für meine Lehre an der Universität. Also ich glaube, noch nie hat ein Student gesagt, bei dem Borchmeier ist es zu schwer, wir verstehen nicht, was der sagt. Ich glaube, das ist bei mir nie vorgekommen. Ich habe immer mit Luther zu reden, dem Volk aufs Maul geschaut und auch, glaube ich, meine Bücher sind so, dass man nicht jeden Satz dreimal lesen muss, um ihn zu verstehen, sondern mir war immer an Einfachheit ohne Vereinfachung sehr gelegen, nicht? Und glaube, dass das jetzt auch in meinem neuen Buch, Was ist Deutsch, so zum Ausdruck kommt, nicht? Ich habe mir manchmal gedacht, wenn ich über komplizierte philosophische Texte geschrieben habe, in dem Buch gerade diese Universitätsschriften von Kant, Schelling, Fichte und so weiter, dass die deutschen Philosophen, wenn man von Schopenhauer und Nietzsche absieht, eigentlich schlecht geschrieben haben, finde ich. Und zu kompliziert geschrieben haben. Wenn Kant in Zusammenarbeit mit mir die Kritik der reinen Vernunft geschrieben hätte, wäre sie vielleicht schneller, leichter, bekömmlich, ohne dass es unbedingt an Niveau verlieren müsste. Und Schopenhauer ist eben ein wunderbarer Stilist, aber gerade deshalb machen ja die Fachphilosophen vielfach ein saures Gesicht, wenn man von Schopenhauer spricht. Es ist tatsächlich so, dass deutsche Philosophie und Schreiben können nicht immer kompatibel ist. Wer Schiller zum Beispiel, der bei den Fachphilosophen höhere Gnade findet, der war ja nun wirklich ein wunderbarer philosophischer Schriftsteller. Aber er hat zum Beispiel einmal für seine Horen einen Beitrag von Fichte über Geist und Buchstab in der Philosophie aus stilistischen Gründen abgelehnt, weil er gesagt hat, unsere Horen sind dafür gedacht, dem Gemeinsinn verständlich zu sein. Und alles Fachliche daraus auszuschließen. Und da passte der fichtische Aufsatz mit seiner komplizierten Sprache nicht hin. Und Fichte war natürlich wenig erbaut über diese Zurückweisung, nicht? Aber ich finde, Schiller hatte recht.
Sie haben schon erwähnt, Ihr neuestes Buch heißt »Was ist Deutsch?« Sicherlich lange geplant, es ist auch 1000 Seiten dick. Es ist die Summe Ihres gelehrten Lebens, könnte man sagen. Und dieses Buch erschien jetzt nun zu einem Zeitpunkt, wo diese Frage plötzlich wieder aktuell wurde. Hat Ihnen das gefallen?
Es hat mir in gewisser Weise schon gefallen, aber es war nicht beabsichtigt. Denn Sie sagen mit Recht, es ist ein Lebenswerk, obwohl ich es relativ schnell geschrieben habe, in 2,5 Jahren. Und deshalb meinte der Verlag, das wirkt so wie aus einem Guss. Also es ist kein Stückelwerk einer langen Lebensperiode. Aber natürlich greife ich in vielem auf längst Gedachtes und auch Geschriebenes zurück. Sonst wäre das nicht möglich in so relativ kurzer Zeit dieses Buch zu schreiben. Aber als das Buch fertig war, so gut wie fertig war, da kam plötzlich die Flüchtlingskrise und so weiter. Das hat aber mit dem Buch nichts zu tun. Also die Aktualität ist nicht beabsichtigt, sie ist dem Buch von außen zugewachsen. Die Überaktualität ist nicht drin und das tut, glaube ich, dem ganzen Buch auch sehr gut.
Diese Frage, was ist Deutsch, treibt die deutschen Intellektuellen, die deutschen Schriftsteller ja schon seit über 250 Jahren um. Ja. Und Sie sind nicht der Erste, der ein Buch mit diesem Titel schreibt. Es gab Essays vorher. Richard Wagner hat schon ein Essay dazu geschrieben. Warum haben Sie sich so ausführlich dieser Frage gewidmet?
Ja, nun, wenn man sich mit der Weimarer Klassik so viel beschäftigt wie ich, dann wird man automatisch auf diese Frage hingestoßen. Denn von Schiller gibt es ein Gedichtfragment, dem man den Titel gegeben hat, Deutsche Größe, das also nicht von ihm veröffentlicht worden ist, aus welchen Gründen auch immer, dass sich schon sehr dieser Frage, was eigentlich Deutsch ist und was die Aufgabe der Deutschen ist, behandelt. Und dass in der Zeit, wo Napoleon aufkam, wo man sich von deutscher Seite aus irgendwie retten musste vor diesem Gewaltgenie und Schiller, der ja den Höhepunkt der Karriere Napoleons gar nicht mehr erlebt hat, war von Anfang an, das haben gerade jüngere Forschungen sehr deutlich herausgestellt, ein entschiedener Gegner Napoleons, anders als Goethe, der zu dieser Zeit, als Schiller lebte, noch ganz in den Spuren von Napoleon war. Schiller überhaupt nicht. Das ist ein großer Unterschied zwischen Goethe und Schiller. Aber auch Goethe war ja jemand, den diese Frage des Deutschseins sehr beschäftigt hat, aber immer in einem kosmopolitischen Sinne, wie Schiller auch. Und der Begriff der Weltliteratur, den Goethe in seinen letzten Lebensjahren geschaffen hat, dieser Begriff der Weltliteratur, der ausgeht von einer internationalen Interaktion der Schriftsteller, sich nicht auf die Vergangenheit bezieht, sondern auf die Gegenwart und Zukunft, zeigt, dass Goethe um diese Frage des Deutschen gerungen hat und die Aufgabe der Deutschen darin gesehen hat, als die große Mittlerkultur zu sein zwischen den europäischen Kulturen. Denn der Horizont der Weimarer Klassik und insbesondere Goethes im Alter mehr denn je war eben dieser europäische und der Welt. Horizont, nicht? Der westöstliche Divan, die Begegnung mit dem Orient. Und das stand alles im Gegensatz zu dem aufkommenden Nationalismus im Zuge des Widerstands gegen Napoleon, der Freiheitskriege, die Goethe entschieden abgelehnt hat. Und dieses Widerspiel eines deutschen Kosmopolitismus und Nationalismus, das hat mich einfach immer schon beschäftigt. Und dieser fragmentarische Essay von Wagner, Was ist Deutsch, der hat mich deshalb so fasziniert, weil Wagner genau das eben auch betont, dass das Deutsche immer eine übernationale Qualität hat. Man würde das bei Wagner, bei Wagner gar nicht vermuten, dass gerade er das sagt. Aber das war ihm ganz wichtig, nicht? Dass auch die deutsche Musik in dieser weltbürgerlichen deutschen Kultur gründet, weil die Musik nun einmal sui generis eine Weltsprache ist. Und das war Wagner sehr wichtig. Nicht?
Bevor wir zu Wagner kommen, sprechen wir doch noch ein bisschen über Goethe und Schiller. Sie haben die beiden ja schon charakterisiert. Es gibt ja auch wunderbare Zitate aus den Xenien. Ich will vielleicht eines mal zitieren. Deutschland, aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden. Wo das Gelehrte beginnt, hört das Politische auf. Ja. Und noch ein anderes Zitat. Zur Nation euch zu bilden, ihr hoffet es, Deutsche, vergebens. Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus. Also, dass es eine deutsche Nation geben würde, das war damals nicht im Blickwinkel der beiden.
Ja, das sind vielleicht die beiden wichtigsten Zitate zu dem Thema, die ich ja auch in meinem Buch immer wieder durchspiele. Also dieses Nicht-Zusammenfallen, diese Inkongruenz des Gelehrten, wir würden heute sagen des Intellektuellen, das ist damit gemeint, Deutschland und des politischen Deutschland. Nicht? Und Schiller konnte sich eine deutsche Nation nicht vorstellen. Dazu muss man verstehen, dass er da schon den Nationenbegriff der Französischen Revolution voraussetzt. Also Nation als politische Nation. Natürlich gab es ja längst eine deutsche Nation, das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Das gab es ja schließlich auch. Aber der alte Nationenbegriff war sprachbedingt, nicht? Geht zurück auf Zunge, Lingua. Nicht? Und das hatte man vorher auch immer gesagt, Heiliges Römisches Reich deutscher Zunge. Und dann wurde seit dem 15. Jahrhundert dieser Begriff abgelöst durch Nation. Also in diesem alten Sinne war Deutschland längst eine Nation. Aber es war keine Nation im modernen politischen Sinne. Und das hielt Schiller noch zu seiner Zeit, also Ende des 18. Jahrhunderts, für illusorisch, dass Deutschland eine einheitliche Nation sein könnte, in der die Kultur, das Intellektuelle und das Politische zusammenfallen werden. Nicht? Und das empfand Schiller nicht als Nachteil, sondern er sagte, gerade deshalb, weil ihr keine Nation seid, ist es eure Aufgabe, als Menschen zu wirken, das heißt weltbürgerlich, metanational. Das war für ihn die große Möglichkeit, die aus dieser politischen Misere, wenn man sie so nennen darf, erwuchs.
Ja, aber dieser Weg, der hat auch dunkle Seiten und das zeigt sich ja auch bereits bei Schiller. Wenn er zum Beispiel sagt, der Tag der Deutschen liegt in der Zukunft und wenn er kommt, dann werde die Ernte der ganzen Zeit eingeholt. Unsere Sprache wird die Welt beherrschen. Da merkt man doch schon, welchen Gefährdungen dieses Deutschland ausgesetzt war.
Ja, das merkt man einerseits schon, wobei man sagen muss, dass bei Schiller das ja alles nur auf die Kultur bezogen ist. Und er sagt ja auch ausdrücklich in diesem Gedichtfragment, das Sie jetzt zitiert haben, nicht obzusiegen mit dem Schwert sei die Aufgabe der Deutschen, sondern eben eine rein geistige Funktion. Nicht? Aber Sie haben schon recht.
Was von Überheblichkeit.
Ja, auch. Sie haben schon recht. Das glaube ich leider eben auch, nicht? Es ist jetzt gerade ein Buch erschienen von Hans-Jürgen Schinks über deutsche Klassik und französische Revolution. Das ist von meinem Buch noch ganz unberührt, weil es fast gleichzeitig erschienen ist. Da kommt auch ein großes Kapitel über dieses Gedicht Deutsche Größe und Schinks verteidigt virtuos Schiller gegen alle Vermutungen, dass da Überheblichkeit in diesem Gedicht stecken könnte. Aber ich glaube, das steckt doch ein bisschen drin als Kern. Schiller konnte die ganzen Konsequenzen ja nicht übersehen. Aber Thomas Mann, der sich auch schon mit diesem Fragment beschäftigt hat, hat in seinem Versuch über Schiller, also wenige Monate vor seinem Tod, geschrieben, das ist auch Imperialismus, wenngleich in höchst sublimierter Form. Und er hatte Schiller gar nicht übel genommen, nicht? Aber Thomas Mann hat, und er ist ja eigentlich die Zentralfigur in meinem Buch, er hat diese Ambivalenz auch des deutschen Kosmopolitismus doch deutlich gesehen. Er sagte, man strebte nach einem, wie er, Thomas Mann selber auch, nach einem europäischen Deutschland. Aber leider Gottes schlug dieses europäische Deutschland in ein deutsches Europa herum, diese Schreckensaspiration des deutschen Geistes, wie Thomas Mann sagt, die ihn aus Deutschland vertrieben hat. Also diese Ambivalenz, dass auch Kosmopolitismus Überheblichkeit implizieren kann, das, glaube ich, steckt auch ein bisschen in diesem Fragment deutsche Größe, obwohl man das Schiller persönlich nicht zum Vorwurf machen kann. Er konnte das nicht vorhersehen. Aber es ist eine große Gefahr. Und Thomas Mann hat ja immer betont gegenüber den linken Emigranten in Amerika, die immer sagten, es gibt das gute Deutschland, das böse Deutschland. Ne? Gute Deutschland, das ist dann eben Goethe, Lessing, Goethe, Schiller, Heine und so weiter. Und dann gibt es eben das böse Deutschland. Und Thomas Mann hat sich immer dagegen gewehrt, hat gesagt, es gibt nicht zwei Deutschland, es gibt nur ein Deutschland. Und das eine Deutschland, dem sein Bestes auch so oft zum Bösen ausschlug. Und ich glaube, diese Ambivalenz, diese Gefahr, dass auch in den größten deutschen Tugenden der Kern des Teuflischen irgendwo steckt, das hat Thomas Mann so ungeheuer eindrucksvoll dechiffriert, gerade in seinem Dr. Faustus. Ja, und deshalb fällt auch selbst auf so ein eindrucksvolles Fragment, ein leichter Schatten. Wobei man sagen muss, warum hat Schiller das eigentlich nicht veröffentlicht? Dazu gibt es bisher keine Erkenntnis.
Ja, es ist ein Fragment auch geblieben.
Es ist ein Fragment, teilweise auch versifiziert. Und Schiller war ja ein ungeheuer gewissenhafter Mensch, der alles fertig machte. Und dann hat er die ganzen Vorstufen alle vernichtet, nicht? Und warum hat er dieses Gedicht nicht zu Ende geschrieben? Wahrscheinlich war ihm selbst nicht ganz behaglich, denn vorher gibt es solche Äußerungen von ihm ja gar nicht. Der war immer ein Kosmopolit, hat immer polemisiert gegen patriotische Literatur. Davon wollte er nichts wissen. Nicht? Der wahre Dichter schreibt nicht für ein Vaterland, sondern für alle. Nicht? Und wenn er politische Freiheitsbewegungen darstellte, das hat schon Thomas Mann sehr richtig gesehen, hatte sie immer in andere Länder transportiert. Fiesco nach Italien, im Don Carlos in die Niederlande, eine Jungfer von Orléans nach Frankreich und Wilhelm Tell in die Schweiz. Nicht? Also nie auf Deutschland bezogen.
Was ist denn überhaupt Deutsch, Herr Breuchmeier?
Ja, das ist natürlich eine große Frage. Und darum hat man ja Jahrhunderte gerungen, das zu erkennen. Nun, wenn man in den alten Wörterbüchern nachschaut, bei Adelung oder im Grimmschen Wörterbuch, dann kommt dann immer ziemlich schnell, Deutsch heißt tüchtig, zuverlässig, treu.
Sekundärtugend.
Und eine Frage, ob das Sekundärtugenden sind, das sagen wir heute so, nicht? Aber Treue kann man eigentlich nicht als Sekundärtugenden ansehen. Aber das war deutsche Treue, das war ein fester Begriff, der bis in den Nationalhymnenentwurf von Rudolf Alexander Schröder hineinging, den Bundespräsident Heuss beauftragt hat. Und dann hat Heuss zu dem Schröder gesagt, aber dies mit der deutschen Treue, kein Land der Welt hat die Treue so verraten wie Deutschland in seiner jüngsten Geschichte. Und das sollte doch nicht da drin stehen. Und da hat aber der Schröder, der ein Widerständler war, der bekennenden Kirche angehörte, der hat da sehr drunter gelitten, dass ausgerechnet die deutsche Treue aus seiner Hymne verschwinden sollte. Und das hat er dann schließlich getan. Aber er hat schwer darunter gelitten. Also das sind schon Werte, die man mit dem Deutschen immer verbunden hat. Auch die Unverstelltheit des Redens. Das steht auch bei Grimm, unverstellt reden, kein Blatt vor dem Mund zu nehmen, das sei Deutsch. Wobei man natürlich als sozialhistorisch denkender Mensch wie ich sofort merkt, das sind alles Werte, aus dem Bürgerlichen, aus der bürgerlichen Sozialisation. Nicht? Ein Franzose würde nie auf solche Werte Wert legen, weil der französische Nationalcharakter und so etwas wie Nationalcharakter gibt es nun einmal, der hat sich nun einmal herausgebildet. Die französischen Wertvorstellungen stammen doch sehr bis heute, trotz Revolutionen und allem, aus der aristokratischen Gesittungstradition. Und in der aristokratischen Gesittungstradition stand zum Beispiel die Arbeit ziemlich weit unten. Muße war ein viel höherer Wert als Arbeit. Das sind vollkommen andere Wertvorstellungen. Gerade der große Kultursoziologe Norbert Elias hat das sehr deutlich herausgestellt über diese sozialen Implikationen der Nationalcharakteristika in Frankreich, die eben aristokratisch konnotiert sind, von der Hof- und Salon- und Konversationskultur her geprägt, und auf der anderen Seite der deutschen Nationalcharakteristika, die eben einfach aus dem bürgerlichen Mittelstand stammen. Denn der Adel und die Fürsten waren ja abgehoben, auch sprachlich abgehoben, bis weit ins 19. Jahrhundert. Und das, was man als Nationalcharakter ansieht, das kam eben einfach aus der mittelständischen Intelligenzschicht in Deutschland. Und diese bürgerlichen, spezifisch bürgerlichen Werte verbindet man ja bis heute mit dem deutschen Charakter. Wenn man bei Umfragen im Ausland, wird das immer wieder gesagt, ja, die Deutschen sind pünktlich, die sind arbeitsam und so weiter und so fort. Das sind also diese spezifisch bürgerlichen Tugenden. Sie sind Sekundärtugenden geworden, wenn man die andere Seite des Deutschen auslässt, nicht? Das ist nämlich dieses Insistieren auf dem rein Geistigen, auf der Unverfügbarkeit und Nicht-Instrumentalisierbarkeit der geistigen Güter, nicht? Das, was Wagner gesagt hat, Deutsch heißt eine Sache, um ihrer selbst willen zu treiben, nicht?
Auch ein bisschen überheblich, oder?
Das hat Adorno, der auch einen Aufsatz geschrieben hat, was ist Deutsch, das hat Adorno gemeint, das hätte imperialistische Obertöne. Aber trotz allem, er findet das irgendwo richtig und er sagt, ich bin deswegen, weil Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer selbst willen zu treiben. Deshalb bin ich aus Amerika nach Deutschland zurückgekommen, weil ich immer den Eindruck gehabt habe, dass in Deutschland die geistigen Güter nicht kapitalisierbar sind und nicht auf den Tauschwert reduziert und dass sie für sich selbst stehen. Und er hat dann gesagt, die große deutsche Philosophie und die große deutsche Musik wäre ohne dieses um seiner selbst willen gar nicht denkbar. Wagner bezieht sich ausdrücklich auf Kant und seine Bestimmung des Zwecklosen als des Schön, also anti-utilitaristisch, nicht? Und dieses Moment, das hat auch gerade Norbert Elias in seinen Studien immer wieder hervorgehoben, in seinem Prozess der Zivilisation, dass diese Autonomie des rein Geistigen, das eben den deutschen Kulturbegriff prägt, dass das ein deutsches Spezifikum ist. Daher diese Dichotomie von Kultur und Zivilisation, die man außerhalb Deutschlands gar nicht begreift, nicht? Zivilisation, das ist eben das Instrumentalisierbare Denken und Kultur, eben das Autonome. Nicht? Und das hat man ja immer gesagt, als der Marcel Reich-Ranicki vom Polen nach Deutschland ging, da sagte eine Verwandte, aha, du gehst in das Land der Kultur. Das dann allerdings diese Kultur ja schmählich verraten hat. Nicht? Aber das Traurige, finde ich, ist, dass man heute in allen Fragen im Ausland, was macht das Deutsche aus, da kommt die deutsche Kultur gar nicht mehr vor. Daran denkt man gar nicht mehr. Man denkt immer nur an diese Sekundärtugenden, nicht?
Wir erleben ja im Moment den Aufstieg einer rechtspopulistischen Partei. Mhm. Wir haben Pegida erlebt, wir haben die AfD. Mhm. Sie sagen ja auch, Ihr Buch könnte so ein bisschen das Rüstzeug geben, diesen Leuten entgegenzutreten. Ja. Womit genau?
Ja, dieser neuen Rechten, die man, glaube ich, ernster nehmen muss als das gemeinhin geschieht, sonst wird die nämlich immer stärker, wenn man glaubt, man kann ihr nur mit Verachtung begegnen. Das ist genau die falsche Taktik. Man muss dieser neuen Rechten eben entgegenhalten, dass sie im Grunde ein verkürztes Verständnis von dem haben, was deutsch ist. Denn wenn sie sich antieuropäisch gebärden, wenn sie immer auf dem Deutschen als einer exklusiven Welt insistieren, dann muss man ihnen sagen, ja, liebe Leute, ihr wisst nicht, was wirklich deutsch ist, denn das Deutsche hatte immer diesen kosmopolitischen Bezug in seinen klassischen Ausprägungen, nicht? Selbst bei Richard Wagner. Und wenn das wegfällt, dann wird das Deutschtum wie Thomas Mann gesagt hat, weltunbrauchbare Bärenhäuterei. Thomas Mann hat diesen schönen Begriff des Weltdeutschtums geprägt, dass das Deutsche eben das weltglobale, universale, mondiale sein muss. Nicht? Und die neue Rechte, die hat natürlich bestimmte Gewährsleute, die konservative Revolution vor dem Dritten Reich, Denker wie Carl Schmitt und Spengler und so weiter. Das sind die intellektuellen Gewährsleute, nicht etwa Thomas Mann, nicht? Ganz zu schweigen von Goethe und Hölderlin und so weiter. Aus meinem Buch heraus würde ich sagen, könnte man wirklich das intellektuelle Rüstzeug finden, um der neuen Rechten zu begegnen. Nicht? Ich bin ja natürlich auch von dieser Seite aus rezensiert worden. In der Jungen Freiheit war eine hochintelligente, ich kann es nicht anders sagen, Rezension, die natürlich mit dem Buch irgendwo ins Gericht geht, auf sehr hohem Niveau. Aber man sieht eben, das sind einfach zwei Welten. Nicht? Die Welt, für die ich einstehe, und die Welt der neuen Rechten. Nicht? Aber man soll nicht immer davon reden, das sind Antisemiten und neue Nazis und so weiter. Irgendwo stimmt das nicht. Es gibt in der AfD Leute, die ganz entschieden gegen den Antisemitismus aufgetreten sind. Gibt es auch. Nicht? Also das ist zu einfach, die einfach mit einer neuen Form von Nationalsozialismus gleichzusetzen. Nicht? Und wenn man das tut, dann weckt das nur Opposition und dann wird diese neue Rechte immer stärker. Nein, man muss sie bei ihrem eigenen Selbstverständnis packen und da ihnen entgegentreten.
Kann man das machen, wenn man ein Buch von 1000 Seiten schreibt? Sie haben doch mal einen Schnellkurs Goethe geschrieben. Sollten Sie nicht einen Schnellkurs Was ist Deutsch schreiben?
Also mit dem Schnellkurs Goethe, das höre ich deshalb gar nicht gerne, weil nämlich das ein nicht mit mir abgesprochener Verlegertitel war. Da ist eine Reihe, die heißt Schnellkurs im Dumont Verlag. Gut, kann man ja machen. Und dann sollte das aber Goethe heißen. Und dass dann der Schnellkurs direkt unter dem Goethe als Untertitel erscheint, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe das erst gesehen, wie ich die Belegexemplare kriegte. Denn ich hab's nicht mit Schnellkursen. Ich bin eher ein Mensch der Langsamkeit. Meine Frau sagt immer, mein Gott, du bist so langsam in allem, in all deinen Bewegungen. Mein Gott, ich wundere mich, dass du so lange Bücher schreiben kannst, wo du doch so langsam bist. Ja, ich bin aus Prinzip langsam und ich verteidige die Langsamkeit, nicht? Und liebe langsame Sätze und lange Romane. Und es gibt ja auch ein sensationell Werden der Langeweile, wie Thomas Mann gesagt hat, für das ihm zum Beispiel Stifter steht. Deshalb hat er sich viel mit Stifter beschäftigt für seine Josefs-Romane, weil er immer sagte, ich muss noch die Langeweile lernen, nicht? Und von Schnellkursen halte ich gar nichts, nicht? Aber ich habe mich ja schon geäußert in Kurzform über diese Frage. Ich habe verschiedene Zeitungsartikel geschrieben, darüber auch in der Zeitschrift Das Parlament habe ich das dargestellt. Aber es wird dann auch nicht von den richtigen Leuten gelesen, vermutlich. Ne?
Ja, Sie haben sich auch zum Thema Leitkultur geäußert. Kann es denn so etwas geben wie eine Leitkultur, wenn man zum Beispiel dran denken, an das, was Thomas de Maizière, der Innenminister, geäußert hat, der nun solche Sätze geschrieben hat wie »Wir sind nicht Burka« oder »Wir geben uns die Hand«. Ist das eine angemessene Art, darauf zu reagieren? Gibt es so etwas wie eine Leitkultur? Kann es das geben?
Ja, ich glaube, dass der de Maizière ein bisschen schlecht beraten war, dass er diese Thesen aufgestellt hat und veröffentlicht hat, noch in einem Organ, in dem so eine wichtige Diskussion eigentlich nicht ausgetragen werden sollte, sondern da hätte er sich doch ein führendes Blatt, intellektuell ernstzunehmendes Blatt wählen sollen.
Nicht
die Bild-Zeitung, ja. Wobei ich das irgendwo verstehe, wollte eben viele Leute erreichen. Und leider hat er sich da auf einige Merksätze festgelegt, wie dieses Törichte, wir sind nicht Burka und diese Geschichte mit dem Handgeben. Ja, nun gut, also ich meine, das tut man doch nur in Deutschland. Aber wenn man nach Frankreich kommt, da gibt man sich ein französisches Bussi, das finde ich auch viel schöner. Und in Amerika gibt man sich überhaupt nicht die Hand. Das ist ja auch gar nicht wichtig. Nicht? Diese ewige Händeschüttelei hat auch mit Kultur, mit nichts etwas zu tun. Aber es stehen in diesen 10 Punkten einige kluge Dinge. Nur leider sind die alle untergegangen, wegen dieser schreienden Merksätze. Nicht? Wenn er zum Beispiel sagt, die Migranten sollten doch wissen, dass Bach und Goethe zur deutschen Kultur gehört und auf die Orientierungskurse für die Migranten verweist, die mit der deutschen Geschichte bekannt machen sollen. Ja, ich habe mich mal mit diesen Orientierungskursen befasst und mit deren Lehrbüchern und das ist haarsträubend. In Deutschland gibt es erst in diesen Kursen nach einem Vorspiel von 1871 bis 1933, nur seit 1933 und dann kommt noch ein kleines Nachspiel. Deutsche Geschichte ist im Wesentlichen Geschichte des Deutschen Reichs. So wird es den Migranten vermittelt. Und Goethe und Bach kommen da gar nicht vor, weil die halt vor 1871 waren. Nicht? Das finde ich eine ganz bedenkliche Geschichte, dass den Migranten ein derart verkürztes Bild von Deutschland vermittelt wird. Und wenn man ein solches historisches Kurzzeitgedächtnis kultiviert, dann muss man sich nicht wundern, dass von der neuen Rechten eben die ganze deutsche Geschichte reklamiert wird. Nicht? Das ist die automatische Folge. Nicht? Und ich kenne auch Lehrer, die in diesen Orientierungskursen unterrichten und die darüber klagen, dass dann die hochtraumatisierten Flüchtlinge auf einmal mit den deutschen Traumata, die sie im Grunde gar nichts angehen, konfrontiert werden, anstatt dass man ihnen auch die Lichtseiten der deutschen Kultur zeigt. Nicht? Sicher sollen sie mit dem Nationalsozialismus vertraut gemacht werden. Und es ist das Großartige eigentlich an Deutschland, dass es so zu seiner Vergangenheit steht und zu den dunklen Seiten seiner Vergangenheit steht. Das ist ja auch richtig. Und das gehört einfach zu wissen, was den Juden angetan worden ist von deutscher Seite. Das gehört einfach auch zur nationalen Identität heute dazu, dass man das reflektiert. Aber es darf nicht nur daraus bestehen, nicht? Und es gibt 1000 Jahre deutsche Geschichte, die eben anders gelaufen sind, nicht? Und dieses Thema mit dem Juden betrifft mich natürlich ganz besonders. Das ist das umfangreichste Kapitel meines Buchs, ist ja dem Thema Deutschtum und Judentum gewidmet und dieser Faszination, die die deutsche Kultur auf die Juden ausgeübt hat, nicht? Und dieses Liebesverhältnis geradezu des jüdischen Bildungsbürgertums zu der deutschen Kultur, das dann eben schmählich verraten worden ist, grauenhaft verraten worden ist im Dritten Reich, nicht? Und das ist mir ein wichtiges Anliegen in dem Buch gerade gewesen.
Nach dieser intensiven Befassung mit diesem Thema, was ist Deutsch? Wenn ich Sie es noch mal ganz persönlich frage, was ist für Sie heute Deutsch?
Ja, diese Frage ist jetzt ein Zitat, nämlich von Nietzsche. Nicht? Nietzsche hat betont, der auch einen Essay geschrieben hat, einen Aphorismus geschrieben hat, was ist Deutsch? Man muss fragen, was ist jetzt Deutsch? Und dazu gehört auch immer, dass man sich entdeutscht. Also ein Aphorismus Nietzsches heißt, Deutsch sein heißt sich entdeutschen. Das heißt, er sagt ganz richtig, jedes Volk entwickelt sich und sprengt die bisherigen Maße dessen, was bisher als Deutsch galt. Und es muss eben ein immer neues Verständnis dessen entfaltet werden, was Deutsch ist. Und das ist eben diese berechtigte Frage. Wenn Sie sagen, was ist jetzt Deutsch? Ja, ich kann diese Frage natürlich nicht umfassend beantworten, aber in einem Punkt schon. Dass Deutschland die Mitte Europas ist und daraus eine vermittelnde Funktion resultieren sollte, ist eine alte Idee, auch in dem von Ihnen ja angesprochenen Gedichtfragment von Schiller, Deutsche Größe, ist das ein wichtiger Punkt. Und der jüdische Kulturhistoriker, Kultursoziologe Erich von Kahler, ein enger Freund von Thomas Mann, hat ein riesiges Fragment geschrieben über den deutschen Charakter in der europäischen Geschichte. Und er sagt, dass das immer eigentlich die spezifische deutsche Aufgabe war, die Mitte zu sein. Aber dass sie das teilweise nicht sein konnte, weil nämlich die europäischen Mächte ihre Konflikte auf deutschem Boden, auf diesem schwachen deutschen Boden, kleinstaatlich zersplitterten deutschen Boden austrug. Dreißigjähriger Krieg, oder dass es eben diese Mittefunktion verraten hat im Wilhelminischen Reich und im Dritten Reich. Und dann natürlich nach dem Krieg war Deutschland gespalten. Jetzt ist Deutschland wieder tatsächlich in die geografische Mitte gerückt. Und diese Rolle der Mitte und des Vermittlers sollte Deutschland spielen. Nur muss man bei einem immer aufpassen, dass man eben diese Krux der Überheblichkeit meidet, dass man nicht glaubt, wir sind jetzt die großen Europäer und die anderen Länder, die müssen erstmal was von uns lernen. Also diese Gefahr der Überheblichkeit, wenn man dann durch so lange geistige Tätigkeit, Beschäftigung mit diesem Thema sensibilisiert ist wie ich, dann wird man sehr empfindlich, wenn irgendwelche solche Töne von deutschen Politikern zu hören sind. Die hört man aber leider doch immer wieder, nicht? Dass Deutschland diese Rolle spielt des Vermittlers ohne Überheblichkeit. Das wäre eigentlich mein großer Wunschtraum für Deutschland. Und ich glaube, das wäre etwas, wo man sagen könnte, das ist eben jetzt deutsch.